kommt jetzt die Zusammenfassung der 94. Sitzung der Stiftung Corona-Ausschuss vom 4.3.2022. Ihnen auf die Füße treten, hieß das im Titel. Und wir haben angefangen mit Dr. Wolfgang Wodak und Professor Ulrike Kämmerer, denn wir hatten ja schon seit einiger Zeit geplant, die etwas missglückte wissenschaftliche Diskussion, die dann doch eher in eine emotionale entglitten war, mit Dr. Stefan Lanka und auch Dr. Andrew Kaufmann zu wiederholen. Auf unsere neuen Einladungen haben die allerdings nicht reagiert. Deswegen hat Wolfgang Wodak sich nochmal hingestellt, eine kurze Botschaft erklärt, wonach er sich jedenfalls freut, dass die Diskussion fortgeführt wird. Viele Zuschauer seien ja doch aus erkenntnisleitendem Interesse damit beschäftigt, darüber nachzudenken, gibt es nun Viren oder gibt es keine. Und er war besonders froh, dass Ulrike, Professor Dr. Ulrike Kämmerer als Humanbiologin, Immunologin und Zellbiologin das Ganze in die Hand genommen hat. Dann gingen wir der Frage nach mit Ulrikes Hilfe, was sind Viren oder Virionen? Wie werden Bakterien und Viren isoliert und angezüchtet? Sie hat auch über Infektionsversuche mit freiwilligen Probanden gesprochen, über den Nachweis von Infektionsketten und einen Review des Virenkontrollexperiments, von dem Dr. Stefan Lanka spricht. Ich verstehe selbst viel zu wenig davon, um da was Vernünftiges zu sagen zu können. Ich kann nur sagen, dass das, was Ulrike Kämmerer erläutert hat, für mich einleuchtend war. Danach gibt es Viren, man kann sie nachweisen, man kann sie mikroskopisch zumindest sehen. Davon ist offenbar auch Dr. Lanka ursprünglich ausgegangen. Der hat in 1993 nämlich in der Zeitschrift, in der durchaus angesehenen Zeitschrift Virology auf den Seiten 802 bis 811 etwas veröffentlicht. Da ging es um Pflanzenviren und da spricht er ausdrücklich davon, dass er Virus Particles gefunden habe. Ja, das kann man machen, allerdings müsste dann in der Tat Dr. Lanka erklären, warum er jetzt der Auffassung ist, dass es keine Viren gibt. Kann ja sein, dass man in der Zwischenzeit zu neuen Erkenntnissen gekommen ist, aber das müsste erklärt werden. Eigentlich, so hat Professor Kämmerer erläutert, müsste man entweder ein Erratum veröffentlichen oder aber einen solchen Artikel, wenn er sich als falsch herausgestellt hat, zurücknehmen, retracten. Ja, sie hat uns dann was über tierpathogene Viren und über Pflanzenviren erzählt, darüber, wie man die Viren isolieren kann. Ich kann nur sagen, es hat mir eingeleuchtet, ich kann es aber nicht wiederholen. Dafür brauchen wir einen Spezialisten, dafür muss man sich dann ihre Ausführungen ansehen. Das Kontrollexperiment, was im Zentrum der Diskussion steht, von Dr. Lanka und Andrew Kaufmann, auf das sich immer alle stützen, wenn es darum geht, nachzuprüfen, gibt es Viren oder gibt es keine. Das hat sie sich auch angesehen. Da hat sie etliche Mängel entdeckt, die sie auch im Einzelnen benannt hat. Und die wollen wir an Dr. Lanka weiterschicken, weil da einfach Fragen offen geblieben sind, aus den Bildern insbesondere, die zu diesem Kontrollexperiment gehören. Und vielleicht lässt sich ja tatsächlich noch mal eine wissenschaftliche Diskussion daran anschließen. So viel also zu Ulrike Kämmerer und zu diesem zu der Frage, gibt es Viren oder gibt es keine. Ich kann nur sagen, mich persönlich hat das überzeugt, was Professor Kämmerer erzählt hat. Ich würde mich aber auch aufgeschlossen zeigen gegenüber einer Entgegnung, wenn sie kommt. Und deswegen wird Corvin Dr. Lanka die Fragen, die Ulrike gestellt hat, zusenden. Wir haben allerdings in der Zwischenzeit gesehen, dass die Gruppe, die sich mit der Frage, gibt es keine Viren, befasst, um Herrn Lanka und andere, dass die im Internet jedenfalls in irgendeiner Telegram-Gruppe meinen, das sei alles Quatsch, was wir gemacht haben. Es wäre jedenfalls gut, wenn das tatsächlich diskutiert werden könnte, nachdem wir jetzt diese Seite gesehen haben, könnte ja die andere Seite von Dr. Lanka nochmal Stellung nehmen. So viel dazu. Als nächstes haben wir dann Harley Schlenger gehört. Super interessant. Er ist der Vizepräsident des Schiller Institute in den USA und der Sprecher der LaRouche-Organisation. Lyndon LaRouche ist ihr Gründer gewesen. Er ist verhaftet worden. Mehrere Jahre saß er im Gefängnis und zwar ausgerechnet von dem Anwalt oder Staatsanwalt, der später im Zusammenhang mit Donald Trump Jagd auf Donald Trump machte. Er war damals, kommen wir gleich noch drauf, der Anführer der Truppe, die Lyndon LaRouche ins Gefängnis bringen wollte. Get Lyndon LaRouche, so hieß dieses Movement. Er hat sich die militärischen Operationen der Russen in der Ukraine angeguckt und sagt, das war nur ein Vorwand, um die längst geplante Finanz- und Wirtschaftskriegsführung gegen die führenden Gegner dieser unipolaren neuen Weltordnung in Gang zu setzen. Das ist seit Monaten geplant gewesen. Ein führender US-Official hat das am 1. März sogar zugegeben. Die National Security und die Unabhängigkeit, die Souveränität ist für diejenigen, die den Great Reset durchsetzen wollen, nicht akzeptabel, denn sie brauchen dafür alle Nationen, die müssen alle ihre Souveränität aufgeben und sich diesem One World Government unterwerfen. Deswegen versuchen sie es jetzt mit psychologischer Kriegsführung und Zensur, um die Menschen, um den Menschen unmöglich zu machen, welche extremen Gefahren hinter dieser Bewegung zu einer neuen Sicherheit, so nennen die das auch noch, und Finanzarchitektur zu schützen. Ja, er hat uns das große Bild gezeigt. 400 bis 500 Jahre der Geschichte hat er uns gezeigt. Er hat gesagt, es war auch mal alles anders als heute, wo jeder nur seinen eigenen Vorteil sucht, insbesondere die einzelnen Nationen ihren eigenen Vorteil suchen. Der Westfälische Friede war ein solches Ereignis und die Verfassung der US Constitution war ein zweites Ereignis, wo in beiden Fällen am Ende dieses 30-jährigen Kriegs der Westfälische Friede kam und am Ende des Aufbruchs der USA, Wegbruchs aus den Kolonien der Engländer, jeweils eine Verfassung oder ein Schriftstück stand, was allen Seiten gerecht werden wollte und nicht nur eine Seite bevorzugen wollte. Jeder sollte Benefits haben. Die große Frage, die Harley Schlenger stellt, ist, wer macht eigentlich die Politik heute? Sind das wirklich die Leute, die wir da vor uns sehen, oder sind das die Leute, die Leute da installiert haben? LaRouche, der Gründer des LaRouche Movements, ist 40 bis 50 Jahre lang oder vor 40 oder 50 Jahren schon hat er das Green Movement als den Gegner der menschlichen Kreativität gesehen, der menschlichen Kreativität und des Erfindungsgeistes im Sinne übrigens, das Green Movement, im Sinne des Malthusian-Konzepts, also Eugenik. Wir haben zu viele Menschen, irgendwann müssen sie alle loswerden und dazu dient jetzt auch das Green Movement, das ja im Grunde genommen den Menschen als Feind der Natur identifiziert hat. Aber natürlich nur die Menschen, die in der Masse da sind, nicht die Einzelnen, die jetzt diese Identifizierung vorgenommen haben, denn die brauchen ja die Natur und ihre Ressourcen für sich. Die angloamerikanische Finanzmafia, so hat es auch er zum wiederholten Male, das haben viele andere vor ihm schon gesagt, identifiziert, die Wurzel allen Übels. Die hat immer schon ein großes Interesse daran gehabt, die angloamerikanische Finanzmafia, bestehend aus der City of London und ihrer fünften Kolumne oder Kolonne, haben das ja auch schon einige Leute genannt, die Wall Street, die haben immer ein großes Interesse daran gehabt, zu verhindern, dass es eine Allianz zwischen Eurasien und Europa gibt. Insbesondere sollten die Franzosen, die Deutschen und die Russen sich nicht verbünden, weil da eine gewaltige Macht entstehen könnte, denen die Angloamerikaner nicht gewachsen sein würden. Das ist deren Befürchtung. Deswegen ist schon der Erste Weltkrieg von den Leuten, die diese Allianz verhindern wollten. Inzwischen wissen wir ja so ungefähr, wo wir sie finden. Council on Foreign Relations, World Economic Forum, die Bilderberger Truppen und so weiter. der Erste Weltkrieg inszeniert worden. Und damals hat man das erste Mal möglicherweise, vielleicht gab es ja auch in der Geschichte anderes, aber das erste Mal in der neueren Geschichte dafür gesorgt, dass die Leute, die man als Feinde ansieht, sich gegenseitig bekämpfen. Damals wurde dafür gesorgt, dass Frankreich und Russland gegen Deutschland kämpfen würden. Der Versailler Vertrag hat dann dafür gesorgt, so sagt Harley Schlenger, dass die Corporate Ideology, also die Konzernideologie, globale Konzernideologie gewonnen hat. Wall Street, Rockefeller, Morgan, JP Morgan war das, und Harriman, das ist einer der Leute, die die transkontinentale Eisenbahn gebaut haben. Die haben damals schon, bevor Hitler übrigens die Macht übernommen hat, an eugenische Experimente geglaubt. Hitler ist dann nur von dieser angloamerikanischen Finanzmafia, so hat es Harley Schlenger geschildert, mit den notwendigen Finanzmitteln ausgerüstet worden, von der insbesondere der amerikanischen Industrie, um das, was die sich immer schon vorgestellt haben, in die Tat umzusetzen, ist allerdings dann allem entglitten und man konnte ihn nicht wieder einfangen. Der nächste Teil folgt sogleich. Die Experimente, die damals schon durchgeführt wurden, eugenische Experimente, fanden unter anderem auch in den USA statt, aber auch in England. Das Ganze geht wohl aus, seit 1850 solche eugenischen Ideen von Darwin, Charles Darwin, aber dann auch von den Leuten, die hinterher Huxley ein Buch geschrieben haben, und der andere Bruder hat nach 1946 bei der UNESCO-Gründung das große Wort geführt und damals schon gesagt, jetzt können wir zwar nicht mehr über Eugenik reden, das Wort ist ja in einen schlechten Ruf geraten durch Hitler, aber wir werden dafür sorgen, dass wir da bald wieder drüber sprechen können. Diese Leute waren es, also Harriman, Prescott Bush, das ist der Großvater von dem noch lebenden Präsidenten, Ex-Präsidenten Bush. Die hatten sogar eine Bank, über die Hitler mit Kapital versorgt wurde. Fritz Thyssen heißt er, glaube ich, der das auf der Hitler-Seite geregelt hat. Diese Bank wurde 1942, als die USA dann offiziell in den Krieg eingetreten sind, aufgelöst, weil sie mit dem Feind zusammenarbeitete. Erstaunlich, damals ging das noch. Aber, hat er nochmal betont, die ganzen Eugenik-Ideen und der Genozid-Gedanke, der stammt nicht von Hitler, sondern den gab es schon vorher, Darwin und Huxley. 1971 dann im Club of Rome oder durch den Club of Rome, dahinter steckten wieder die Amerikaner, insbesondere mit Rockefeller, und auch das MIT waren dabei. Da wurde dann die Idee gesät, dass die Erde nicht ausreichend ist, um alle mit Ressourcen zu versorgen. Das sei alles endlich. Zur selben Zeit wurde dann auch das World Economic Forum gegründet. Die haben ähnliche Ideen propagiert. Da haben sich dann diejenigen zusammengetan, die dafür sorgen wollten, dass das alles nicht aus dem Ruder läuft. Dass also die Eugenik-Idee wieder aufgenommen wurde und die zu viel Menschen begrenzt werden würden. Das war dann das World Economic Forum mit den, ich glaube, 1000 inzwischen globalen Konzernen, die allesamt mehr als oder mindestens 5 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr machen, und dann noch etliche Medienleute, Politiker und so weiter. Seit 1992 werden da ja auch unsere Politiker quasi ausgebildet oder das, was wir dann am Ende für unsere Politiker halten. Die Dollarkrise 1971 ist von den Engländern hervorgerufen worden, denn die wollten den Goldstandard loswerden, also die Bindung des Dollars an Gold. Das war ja eine gewisse Sicherheit, die dahinter stand. Danach hat diese selbe Truppe noch etliche Crashes verursacht, jetzt auch den globalen finanziellen Crash, den es schon 2009 gegeben hat, der aber 2019, da ist er dann noch näher drauf eingegangen, sich groß nochmal ins Bild drängte, der dann nur mit Gelddrucken verhindert wurde. Das sind die Neoliberalen und deren Policies, um die es hier geht. Das sei, so Harley Schlenger, der perfekte Sturm, um die Krise, die wir heute zu haben, hervorzurufen. 2019 war es dann soweit, da hätte eigentlich alles explodieren müssen. Da hat auch das ganze Gelddrucken nach der Lehman-Krise nichts mehr genützt. Man traf sich, Federal Bankers, die trafen sich in Jackson Hole, Wyoming. Und unter anderem war auch BlackRock dabei, Michael Bloomberg. Die haben da den Financial Great Reset so richtig auspropagiert, weil sie sagen, so geht es ja gar nicht mehr weiter, uns fliegt hier alles um die Ohren. Es gibt eine Zusammenfassung von BlackRock dazu, wo gesagt wird, wir müssen jetzt zu außerordentlichen Maßnahmen greifen. Klammer auf, denn der Normalbürger merkt so langsam, dass wir ihn ausgeplündert haben. Das ist jetzt mein Zitat oder meine eigene Formulierung dazu. Er hat es anders formuliert. Es geht bei diesem Great Reset ausschließlich um Kontrolle, und zwar insbesondere um die Kontrolle des Menschen und seiner Gedanken, aber auch der Currency, also der Währung. Wenn man das hinkriegt, dann kann man aus den Menschen quasi Roboter machen. Die Central Bankers sind privat, das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, denn die Fed ist von privaten Bankern gegründet worden in den USA. Sie gehört diesen privaten Bankern. Und auf diesem System sind schlussendlich, die Lehman Crisis hat es ans Licht gebracht, 7 Millionen Familien in den USA durch diese berühmten, berüchtigten Schrottimmobilien, an denen massiv auch die Deutsche Bank beteiligt war, sind quasi enteignet worden. Ihre Häuser sind ihnen weggenommen worden in 2009. Weiter geht's mit dem nächsten Teil von Harley Schlenger. Die neue Technologie, die jetzt die Digitalisierung, die eingeführt werden soll, soll insbesondere dazu führen, dass wir nicht mehr so viele Menschen brauchen und dass die überflüssigen Menschen, die auch durch die Green Energy nicht am Leben erhalten werden können, denn das ist unsustainable, sagt Harley Schlenger, dass die limitiert werden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Beteiligt ist, wie immer, die Finanzmafia, die City of London, das World Economic Forum, BlackRock, Michael Bloomberg, Prince Charles, die diese grüne, neue, das Green New Deal propagieren, Klaus Schwab natürlich. Und das soll dann die Transition to Zero Emissions werden. Tatsächlich völlig unmöglich, weil mit diesen neuen grünen Technologien, so hat es Harley Schlenger nochmal erläutert, das haben andere vor ihm auch schon getan, man das, was wir im Moment an Energie brauchen, nicht bereitstellen kann. Diese grüne Technologie kann jedenfalls nicht 7 Milliarden Menschen versorgen. Sie kann aber offenbar, das sagen dieselben Leute, eine riesige Finanzblase aufrechterhalten. Dahinter stecken einzelne Personen, aber vor allem die eben genannten. Die bedienen sich einzelner Personen, wie zum Beispiel Greta Thunberg, aber auch Obama, der diesen Green New Deal gepusht hat. Wie setzt man das durch, dass das alles auch wirklich funktioniert, indem man den Leuten, die nicht mitspielen, den Kredit cancelt? Man hat es bei den kanadischen Truckern und ihren Unterstützern gesehen. Man sieht es, so hat Harley Schlenger gesagt, auch bei den Russen. Es findet hier gerade ein Merger, eine Verbindung des Great Reset und des Green New Deal statt und von Covid. Alles dient dazu, die souveränen Regierungen der Einzelstaaten zu entmachten und dafür zu sorgen, dass diese One World Government unter der UN, die wiederum faktisch dem World Economic Forum gehört, zustande kommt. Also Harley Schlenger hat sich dann nochmal konkret um Russland und die Ukraine gekümmert, sagt, das Ganze ist inszeniert. Hier treibt man, so wie das früher schon geschehen ist, wir erinnern uns an den Ersten Weltkrieg, wo dann Russen und Franzosen gegen die Deutschen angetreten sind. Das war der Plan, das hat auch so geklappt. Und hier passiert es jetzt gerade in Russland und der Ukraine. Die Ukrainer seien das Kanonenfutter der angloamerikanischen Dominanz. oder des Dominanzwahns. Seit 20 Jahren seien immer wieder neue Versprechungen gemacht worden gegenüber Russland, von der NATO insbesondere und der angloamerikanischen Finanzmafia. Man würde da die NATO nicht in Richtung Ukraine erweitern. All das ist aber nicht eingehalten worden. In der Ukraine gibt es jetzt Nazis, tatsächlich nachgewiesenermaßen Nachfolger von einem 14. Regiment oder sowas, was im Dritten Reich von Hitlers Militär gegründet worden ist. Die werden ja jetzt als Helden gefeiert. Die Ukrainer selbst verstehen das offenbar nicht, sondern glauben tatsächlich an einen russischen Überfall, während tatsächlich vor diesem Hintergrund zumindest in Betracht zu ziehen sein sollte, dass Putin sich einfach nur wehrt, weil man ihm zu nah aufs Fell rückt. Im Donbass, in diesen unabhängigen Republiken oder in den Republiken, die unabhängig sein wollen, da wird seit 2014 von Seiten der Ukraine drauf geschossen, da werden Zivilisten getötet, 14.000 Tote gibt es seither. Das hat hier im Westen niemanden aufgeregt und all das sind Geschichten, die den Westen nicht zu interessieren scheinen. Seit 30 Jahren, so hat Harley Schlenger dann seine Erzählung fortgesetzt, wird das öffentliche Gesundheitssystem immer weiter runtergefahren, insbesondere in der entwickelten Welt, also bei uns, um private Kartelle das übernehmen zu lassen. Erst kleine und dann immer größere, bis dann am Ende die größten Kartelle, die kleinen Haie alle verspeist haben. Die größten Kartelle ist dann wieder die angloamerikanische Finanzmafia. Dahinter steckt immer der Eugenics-Gedanke. Ja, die wollen, die Leute, die diese Ideen vertreten, die wollen alles für sich selbst haben. So einfach ist das. Und sie wissen, dass sie am Ende der Fahnenstange angekommen sind, weil sie einen gigantischen Ozean von Schulden kreiert haben. Und das ist der Hintergrund, warum sie jetzt handeln müssen. Denn es werden ja immer mehr Menschen wach, die erkennen, was hier passiert. Und die, so Harley Schlenger, deshalb ihren Regierungen nicht mehr trauen, weil sie immer deutlicher merken, entweder die sind inkompetent oder sie gehen sogar einen Schritt weiter und sagen, die sind inkompetent, weil sie installiert worden sind. Einer der Letzten, vielleicht der Letzte, der ernsthaft noch für die Menschen gearbeitet hat, war Franklin Roosevelt, der auch dafür gesorgt hat mit dem berühmten Glass-Steagall Act, mit dem Trennbankensystem, dass Banken getrennt sein müssen, Privatbanken und Investmentbanken getrennt sein müssen, damit nicht Banken anfangen, mit dem Geld ihrer Kunden zu spekulieren, was damals 1929 zum Crash geführt hat. Auch die Identity Politics, die hier betrieben werden, dienen ausschließlich dazu, die Menschen gegeneinander in Position zu bringen. Jeder kriegt seine eigene Identität, kann sich sogar jetzt schon aussuchen, ob er Mann, Frau, eine Mischung aus beiden oder was weiß ich werden will. Da sagt Harley Schlenger, all das dient nur dazu, immer neue Individuen zu kreieren, die sich gegeneinander wenden. Sie sind allerdings, das ist sein Schluss, sie sind allerdings die andere Seite on the defensive. Also sie sind jetzt in der Verteidigungsfalle gelandet. Sie wissen, dass sie die Menschen nicht mehr länger verarschen können. Und das ist der Grund, warum sie diese neue Weltordnung jetzt endlich durchsetzen wollen. Es steht also quasi auf Messers Schneide. Robert Miller, so hieß der Staatsanwalt, der manche noch in Erinnerung ist, weil er gegen Trump vorgegangen ist. Das ist genau der Führer des LaRouche, des Get LaRouche Movements, auf das er sich bezogen hat. Ja, die Katastrophe, die finanzielle Katastrophe ist jedenfalls unausweichlich. Also wollen die, die sie verursacht haben, uns dazu bringen, dafür gerade zu stehen und dafür notfalls mit unserem Leben zu bezahlen. 300 bis 600 Trillionen an sogenannten Financial Derivatives, abgeleitete Finanzinstrumente sind. Das gibt es, die sind faktisch wertlos, faktisch wertlos. Gerät dieser Berg ins Rollen und die Deutsche Bank soll noch ungefähr 41 oder so Billionen in ihren Büchern haben. Das sind die Trillions, von denen er spricht. Und diese 41 Billionen bei der Deutschen Bank reichen aus, nicht nur um die Bank ins Grab zu befördern, sondern alles andere auch mitzureißen. Silicon Valley, Wall Street, City of London, die alle arbeiten zusammen inzwischen. und haben unter anderem auch Al Gores Movie An Inconvenient Truth finanziert, wo ja die globale Erwärmung als die gigantomanische Katastrophe schlechthin dargestellt wird. Ja, das war sein Überblick. Danach haben wir den Kollegen Holger Fischer, und der ja insbesondere im Bereich der Betreuung sehr aktiv ist, und eine Berufsbetreuerin Andrea Hettler angehört. Die haben uns was dazu gesagt, wie jetzt mit den Betreuern umgegangen wird. Betreuer sind Menschen, die sich um andere Menschen kümmern, weil die selbst ihre Angelegenheiten nicht mehr so regeln können, wie sie es eigentlich können sollten oder mal konnten. Das heißt nicht, dass sie geschäftsunfähig sind. Das heißt nur, dass sie vielleicht in einzelnen Bereichen, finanziell zum Beispiel, Unterstützung brauchen. Es gibt aber auch darunter natürlich geistig Behinderte, die in Behindertenwerkstätten arbeiten. Die sind, so haben es beide dargestellt, den Tätern zum Opfer gefallen, die als allererstes offenbar entsprechend dem T4-Programm, so deutlich muss man das erkennen, die als allererstes die Behinderten und die mehrfach Erkrankten dazu zwingen wollten, sich mit dem nicht getesteten und, wie wir inzwischen wissen, völlig wirkungslosen, dafür aber umso gefährlicheren Impfstoff behandeln zu lassen. Die Reaktion, wenn Einzelne, wie zum Beispiel Holger Fischer oder Andrea Hettler, Betreuer sagen, das wollen wir nicht, beziehungsweise wir wollen nicht, dass der Mann geimpft wird, weil er das nicht will. Denn die Leute sind ja in aller Regel noch selbst handlungsfähig. Vielleicht haben sie auch noch einen natürlichen Willen. Und erst dann, wenn das alles nicht mehr da ist, dann kann dieser Wille vom Betreuer ersetzt werden oder über mutmaßliches Einverständnis. Aber hier wollte Holger Fischer und wollten auch seine Kollegin Andrea Hettler in den Fällen, die sie geschildert haben, einfach nur, dass der Wille der von ihnen betreuten Menschen umgesetzt wird. Die wollten sich nicht impfen lassen. Und daraufhin wurden sie, insbesondere Frau Hettler ist das so ergangen, aber auch Holger Fischer ist das so ergangen, als ungeeignet für den Job des Betreuers angesehen, weil sie ja nicht in den Impffragen regierungskonform sind. Da fragt man sich natürlich, um welche Entscheidungsfreiheit geht es denn dann noch, wenn die Entscheidung nur eine einzige Richtung kennen darf und wer was anderes sagt, fliegt aus dem Job. So viel zu den beiden. Wir haben dann Brooke Jackson gehört, das ist ein Whistleblower von einer CRO, das sind Clinical Research Organizations, und das wiederum sind die Unternehmen, derer sich die großen Pharmaunternehmen bedienen, wenn sie klinische Studien durchführen wollen. Die machen das nicht selbst, sondern die lassen das durch solche CROs machen. Sie hat für Ventavia gearbeitet, sie hat 20 Jahre Berufserfahrung, ist certified, qualified, kennt sich aus rauf und runter. Und sagt, was hier abgegangen ist bei den Pfizer-Trials, das sei eine absolute Katastrophe. Ein Lack of Staff, also nicht genügend Leute. Es gab häufig gar keine Ärzte on-site, also während der Studien, während der Trials. Gar keine Ärzte on-site, wenn da was passiert wäre, was auch sein kann, dass es passiert ist, hätte niemand helfen können. Es hätte die dreifache Menge an Personal geben müssen, sagt sie aus ihrer Erfahrung, gab es aber nicht. Ventavia wird auf einer Basis pro Patient bezahlt. Also je mehr Patienten sie durchschleusen, desto mehr Geld verdienen sie. Es geht nur um Geld, sagt sie. Sie hat alles dokumentiert. Sie hat ja auch mit einem anderen Zeugen, mit dem wir gesprochen haben, mit Ed Dowd, der an der Wall Street als Investmentbanker sehr aktiv ist, und der sagt, das muss die Öffentlichkeit erfahren. Die Wall Street muss reagieren. Tut sie auch. Sie sagt, sie hat das alles dokumentiert, Ed Dowd hat das, andere haben es auch bekommen. Und es seien einfach falsche Berichte über die Studien von Pfizer gemacht worden. Das hatten uns ja auch schon eine Gruppe von kanadischen Wissenschaftlern bestätigt, die sagt, dass die Zahlen verfälscht worden sind. Das hat sie auch gesagt, dass die Kontrollgruppe vernichtet worden ist. 2 Monate in die Trials hinein ist die Kontrollgruppe geimpft worden, sodass man nicht mehr unterscheiden kann, wer was hat und wer aus welchen Gründen an irgendeiner Krankheit leidet. Als sie das Ganze so in der horrenden Deutlichkeit erkannt hat, wie sie es uns auch geschildert hat, hat sie die FDA, die Food and Drug Administration, also die oberste medizinische Gesundheitsbehörde in den USA kontaktiert, wie man das eben tun muss. Die haben so ein bisschen reagiert, aber nicht wirklich. Wer aber reagiert hat, ist Pfizer. Der Pfizer-Anwalt, ein gewisser Mark Barnes, den hat sie auch namentlich identifizieren können, der hat sie, nachdem sie die FDA kontaktiert hat und die nichts unternommen haben, der hat sie wiederum kontaktiert, wollte, hat sie angerufen, dann hat er Text-Messages geschickt. Es ist der Pfizer-Attorney, der, wie sie später erfahren hat, für ja, die Drecksarbeit da ist. Sie hat sich auf den nicht eingelassen. Es gab dann Angriffe auf sie, Drohungen, technisches Versagen. Zum Beispiel ist das Internet bei ihr, das ist vorher nie gewesen, ausgefallen. Ihr Passwort wurde ständig geändert. Sie musste immer wieder was Neues eingeben und von vorne anfangen. Ja, Ventavia gehört offenbar zu einem Platinum Research Network, hat sie gesagt. Da gehen sie also alle hin. Nicht nur Pfizer, sondern auch Moderna, Johnson & Johnson. Offensichtlich, weil die eben nur so tun, als würden sie medizinische Studien durchführen, aber in Wahrheit nichts dergleichen machen. Eine Whistleblower-Gruppe hat sie kontaktiert, die hat sie dann wiederum mit einem Anwalt in Kontakt gesetzt, der oder die hat sich mit ihr verabredet, zu einer bestimmten Location sich zu treffen und hat sie dann aber kurz vor dem Treffen nochmal per Cellphone angerufen, gesagt, wir müssen uns auf eine neue Location einigen, wir brauchen einen sicheren Platz, hat sie gesagt, so sieht's da aus. Ja, Pfizer unblinded all the patients, das heißt, die Kontrollgruppe wurde aufgelöst. Die Temperatur, Pfizer hat ja ursprünglich diese extrem tiefen Temperaturen gehabt, bei denen die, das ist der sogenannte Impfstoff, gelagert werden musste. Das wurde überhaupt nicht kontrolliert, sagte sie. Die FDA ist Teil dieser ganzen Schweinerei. Auch da müssen wir uns erinnern, die FDA ist wie die Fed, die Fed ist eine Gründung von privaten Bankern, denen gehört sie. Und die FDA ist eine Gründung von der Pharmaindustrie, denen gehört sie. Und wie wir auch aus verschiedenen anderen Quellen wissen, unter anderem von jemandem, der in der FDA arbeitet, wird mindestens 50% des Budgets der FDA von der Pharmaindustrie bezahlt. Ja, wollte das der FDA und dann darüber hinausgehend auch der EMA in Europa mitteilen, was hier passiert ist. Aber bislang ist nichts geschehen, keine Reaktion gekommen. Das Einzige, was passiert ist, das haben wir wahrscheinlich Ed Dowd zu verdanken, ist, dass an der Wall Street Moderna um 70% eingekracht ist und Pfizer jetzt möglicherweise versucht, die Aktien aus dem Dow Jones zu entfernen. Also es tut sich schon gewaltig was, nur nicht auf der richtigen Ebene. So, dann haben wir Daniel Bullford gehört. Das ist ein ehemaliger Polizist, Personenschützer auch von Justin Trudeau. Der gehört zur RCMP, Royal Canadian Mounted Police. Jedenfalls gehörte er dazu. Er ist in Kontakt mit anderen Menschen, die sich im Widerstand befinden, wie zum Beispiel Dr. Roger Hodgkinson, mit dem wir schon gesprochen haben, und Professor Byron Bridle in Kanada, mit dem wir auch schon gesprochen haben. Er hat sich irgendwann gesagt, das geht so nicht mehr, wir können hier nicht auf völlig friedliche Demonstranten einprügeln, und hat sich insbesondere ein eigenes Bild machen wollen, hat dann seinen Job gekündigt, dazu gibt es auch ein sehr eindringliches Video, und hat sich dann insbesondere den Konvoi angeguckt, der bis nach Ottawa gefahren ist, bis zur Hauptstadt in Kanada. Er hat für sein Verhalten, dass er ausgestiegen ist, eine Flut an Unterstützung bekommen, hat er gesagt. Die Trucker, sagte er, haben ihn extrem beeindruckt. Es gab nichts, aber auch gar nichts an Gewalt da. Es gab einen Menschen, von dem er davon ausgehen muss, der hat einen Police Record, er hat ja immer noch Möglichkeiten, da einzusehen, von dem er davon ausgehen muss, dass die andere Seite ihn instrumentalisiert hat, damit er eben durchknallt und innerhalb des Konvoi Gewalttaten verübt. Den haben sie aber gerade noch rechtzeitig erkannt und dann unschädlich gemacht. Trudeau, sagt er, Ja, das sei ganz schwierig mit dem Mann. Er hat ihn ursprünglich für einen guten Menschen gehalten, aber von Anfang an geglaubt, dass er völlig inkompetent ist für den Job, den er da hat. Inzwischen glaubt er nicht mehr, dass er ein guter Mensch ist, weil er ja gesehen hat, was er mit den Truckern und ihren Unterstützern gemacht hat. Ja, nach ihm haben wir Brian Peckford angehört. Das ist der ehemalige, immerhin Premierminister von Neufundland und Labrador. Neufundland und Labrador sind erst spät zu Kanada gestoßen. Das war vorher ein eigenständiges Land. Sind also erst sehr spät dazu gestoßen. Und dafür, dass sie sich den Kanadiern angeschlossen haben, haben sie eine eigene Verfassung gefordert. Und er, Brian Peckford, ist der letzte Überlebende, der diese dann für ganz Kanada geltende Verfassung mitgeschrieben hat. Der Mann ist aber physisch in so gutem Zustand, dass er sicherlich noch eine Weile weitermachen wird. Er bereist jetzt als einziger nennenswerter kanadischer Politiker das ganze Land, hält überall Reden, die Leute feiern ihn begeistert. Er wohnt inzwischen nicht mehr an der Ostküste Neufundland-Labrador, sondern auf Vancouver Island auf der anderen Seite. Ja, er sagt, unter Pierre Trudeau, das ist der Vater dieses heutigen Menschen, Justin Trudeau, da hat die Expansion des Governments angefangen, immer größer, immer mehr. Er hat aber insbesondere jetzt in den Reden, die er gehalten hat, immer wieder auf Section 6 des Charter of Public and Freedom hingewiesen, Charter of Rights and Freedom hingewiesen, das ist die Verfassung, die kanadische, und da steht was über das Recht zur Reisefreiheit und das Recht, das Land verlassen zu dürfen. All das ist ja jetzt schwer eingeschränkt worden. Ja, es gibt, ich glaube, 3 Territories und ich meine 11 Provinzen und dann gibt es noch das Federal Government, gegen die man sich hier wehren muss. Er betreibt ein großes Verfahren, um den Menschen zu helfen, sich selbst, aber auch den Menschen zu helfen. Und dieses große Verfahren ist gegen das Federal Government. Das macht er, damit dann auch wirklich das ganze Land was davon hat und nicht nur eine Provinz oder ein Territory, wo man klagen könnte. Und das betreibt er wegen des Travel Ban für die Nicht-Geimpften, wegen des Reiseverbots für die Nicht-Geimpften. Er sieht die Reiter der Apokalypse in der modernen Zeit wie folgt. Die 4. Erstens die Medien. Trusted News Initiative, das ist auch ein Euphemismus, sagt er, den kannst du nicht trauen, denn da wird praktisch alles, was an Nachrichten existiert, was dem neuen Narrativ widerspricht, blockiert, zensiert. Jeder, der anders denkt, wird sofort als Conspiracy Theorist bezeichnet. Canadian Broadcasting Corporation alleine bekommt 1,2 Milliarden Dollar vom Federal Government, und wer das Federal Government kontrolliert, das wissen wir inzwischen, das ist das World Economic Forum, das sagt der Klaus Schwab, der Gründer des World Economic Forum selbst. Mindestens 50% der Regierung der Kanadier sind Infiltrierte aus dem World Economic Forum. Der zweite apokalyptische Reiter sind die Regierungen, sind zu groß und zu undemokratisch geworden. Wir müssen zurück in die Region, sagt auch er, damit die Menschen sich auf das, was für sie wirklich wichtig ist, konzentrieren können. Der Premierminister in Kanada würde inzwischen regieren wie ein Präsident oder ein Monarch. Der dritte apokalyptische Reiter ist Big Pharma, der seine Tentakeln überall hat. Big Pharma geht in die Local Hospital, in die lokalen Krankenhäuser, da wird dafür gesorgt, dass dann das Kabinett das, was in den lokalen Krankenhäusern gemacht werden soll, durchsetzt. Es findet eine Vermischung zwischen den Menschen und den Regulierungsbehörden einerseits und Big Pharma statt, also das berühmte Revolving Door, Drehtürprinzip, greift auch da. Und der vierte apokalyptische Reiter ist Big Tech. Das ist wahrscheinlich der gefährlichste aus seiner Sicht, denn hinter den Türen von Big Tech werden alle möglichen Arten von, ja, er sagt Wrongdoing, das ist wahrscheinlich falsch, kriminelle Handlungen und Doublespeak, also Betrug, durchgeführt. Friendly Ties mit China sieht er auch als Gefahr an. Damit versucht man viele der horrific abuses, so sagt er das, die geschehen sind, also die freiheitsberaubenden, die Freiheitsrechte beraubenden Maßnahmen zu entschuldigen mit den engen Beziehungen zu China. Aber er wird weitermachen.